Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Hattest du ein Lieblingsfach früher in der Schule?
Oh, das muss ich letztens schon mal irgendwo beantworten.
Und?
Mathematik?
Nee,
nicht.
Na, ich war nie gut in der Schule. Du?
Aber man kann
hast du so einen Überflieger?
Nee, überhaupt nicht. Aber man kann auch ein Lieblingsfach.
Ja, so Kreatives. Und
Malen.
Deutsch.
In Malen
Sprachen.
War ich gut.
Sprachen. Sport. Sprachen. Du Sport?
Ja, klar.
Und Malen warst du gut?
Nein, das war ein Witz.
So. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich versuche jetzt hier mal den Wein der Woche aufzukriegen.
Du, wenn ich mit meinen Kindern spreche, war ich immer gerne in der Schule.
Ja, klar.
Nein, ich habe gefragt, weil... Ja. Heute machen wir so ein bisschen Geschichtskurs bei uns in Cheers.
Ach stimmt, ja. Ach so, das war die Überleitung. Ah, ich verstehe.
Aber nicht so einen langweiligen
ach
mit so einem
so,
bärtigen
ja,
alten
nein.
Mann vorne,
aber wir
wo man
sprechen immer noch
kann.
Über das schönste Getränk dieser Welt, nämlich genau. Über Wein.
Genau, Weingeschichte.
Ja, Weingeschichte.
Also es wird nichts, wo ihr nebenbei Kreuzworträtsel machen könnt.
Nee, ihr müsst schon aufpassen.
Ja, finde ich auch.
Der Wein der Woche.
Es sprudelt im
ja,
Glas.
Ja, wir haben ein Frisante im Glas, nämlich den Giolano Prosecco. Es ist ein fruchtig frischer Prosecco, so viel kann ich jetzt schon verraten. Also Frisante, also Perlwein, ja. Wir haben natürlich einmal den Spumante, ne? Also Schaumwein und einmal den Perlwein.
Mit einem?
Mit meinem Kronkorken.
Genau. Ja.
Mhm. Mhm. Mhm.
Und?
Mhm. Ja, wie ich bereits vermutet habe, fruchtig frisch. Jetzt für die Sommerabende, so herrlich. Zum Mischen auch finde ich ganz gut.
Schmeckt
soll's nach. Soll es gar nicht abwertend klingen, aber damit kannst du auch super so einen Spritz oder so mischen. Das ist perfekt dafür. Man hat so knackig grüne Äpfel, Cantaloupe-Melone. So
das ist es.
Ne? Cantaloupe, ja.
Melone.
Mhm. Melone viel.
Diese grüne Melone ist
ja.
Das, ne?
Mhm.
Genau.
Kann
danach.
Auch, wenn man das jetzt nicht mischen möchte, haben wir, glaube ich, auch irgendwo mal bei Edeka oder habe ich irgendwo mal empfohlen, dann kann man das auch gut zu Sushi oder so ich habe gerade irgendwie so auch einen Shrimp im Mund, Shrimp Rolls. Shrimp Rolls matchen, ja. Also super frisch-fruchtiger Prosecco. Ja, Frisante. Gut verschließen, ne, weil die Kohlensäure hält sich hier in dem Fall nicht so lange wie bei dem Spumante. Nur noch das als Tipp.
Eine kleine Geschichtsstunde heute. Wir haben viele Mails von euch bekommen. Viele von euch wünschen sich mehr Infos zur, wie sage ich, Historie von
ja,
Wein.
Ja, Historie von Wein.
Und deshalb haben wir uns entschlossen, wir sprechen heute über die Geschichte von Wein.
Ja.
Fangen wir an bei den Basics. Wo hat Wein eigentlich seine Wurzeln?
Viele Länder möchten, dass der Wein genau bei ihnen die Wurzeln hat.
Das ist wie mit dem Fußball.
Genau. Also die frühesten Belege für Wein sind Spuren auf Tonscherben aus dem Kaukasus. Weißt du, was Kaukasus ist?
Ja.
Im heutigen Georgien.
Exakto.
Datiert auf etwa 7000 vor Christus. Es gibt aber auch Vermutungen, dass Wein möglicherweise aus China stammen könnte. Aber auch das ist nicht eindeutig belegt. Also wir sagen jetzt einfach mal Georgien.
Wie hat der Wein denn damals eigentlich geschmeckt? Also weiß man das? Gibt es da Überlieferungen, Aufzeichnungen?
Nicht so richtig. Also man weiß es in Wahrheit nicht genau. Man vermutet aber, dass die Weine eher dünn, musst du dir vorstellen, und auch ein bisschen säuerlich geschmeckt haben. Ich weiß natürlich nicht genau, wie das Klima damals war, aber eher dünn, eher säuerlich, einfach auch, weil die Weinherstellung noch nicht perfektioniert war, eh klar. Deshalb, was hat man gemacht? Man pimpt sich das einfach mit ein bisschen
süß.
Honig. Ja, genau, damit man möglichst wenig schmeckt. Ja, also man pimpt sich das ein bisschen mit Honig. Man hat da wohl auch Gewürze reingekloppt und Kräuter, damit dieses Getränk einfach auch trinkbar ist. Also Wein von damals kann man sich nicht so vorstellen wie Wein von heute. Ja.
Wenn von Wein die Rede ist, dann fällt einem gleich ein griechischer Wein. Also
ja, stimmt.
Einem fällt ein Griechenland und Italien beziehungsweise Rom. Welche Bedeutung hat denn der Wein dort, beziehungsweise waren diese Orte dafür verantwortlich, dass er sich verbreitet hat?
Also Griechenland, um damit aufzuräumen, haben wir ja auch gerade schon geklärt, ist mit Sicherheit nicht die Wiege des Weins. Griechenland hat aber bei der Entwicklung der Weinkultur, also so wie wir sie heute kennen, eine wirklich wichtige Rolle gespielt. Also insbesondere durch die Etablierung des Weinbaus als ja festen Bestandteil der Gesellschaft, aber auch der Wirtschaft.
Deswegen sieht man auf vielen Abbildungen auch
richtig.
Wein.
Und im antiken Griechenland war Wein nicht nur so ein Alltagsgetränk, sondern halt eben auch einfach ein Element bei religiösen Ritualen oder gesellschaftlichen Zusammenkünften oder auch Ausdruck so von Künstlern, also künstlerische so Ausdrucksformen. Und die Griechen waren auch unter den ersten, die den Weinbau methodisch betrieben haben. Also wirklich richtig betrieben haben, verschiedene Rebsorten klassifizierten und halt eben auch den Handel mit Wein über ja weitere Strecken organisierten. Also das, die haben das schon ein bisschen ernsthafter betrieben.
Also mehr und mehr professionalisiert.
Ja.
Wie war es bei den Römern?
Die Römer, die haben nicht nur die griechischen Traditionen des Weinbaus und auch des Weinkonsums übernommen, sondern die haben wirklich dazu beigetragen, eine richtige Weinkultur zu, eine ausgeprägte Weinkultur zu etablieren, die sich über das komplette Römische Reich ausgebreitet hat. Und die römischen Weine, da war auch schon zu erkennen, dass es da starke Qualitätsunterschiede gab, aber auch verschiedene Geschmäcker vom Wein gab. Und das war so ein bisschen abhängig von den Regionen, von jeweiligen Regionen da und halt eben auch von der Produktionstechnik. Also da hat sich schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt, kann man schon sagen. Und auch interessant, die Römer haben auch viel Wein erhitzt und konzentriert. Und das hat wohl zu süßeren Weinen geführt und kann man eigentlich so ein bisschen vergleichen mit dem Madeira auch.
Das heißt, im alten Rom hat man aber ordentlich gebechert, ne?
Da hat man ordentlich gebechert, ja. Und die Oberschicht auch, die schätzte insbesondere wohl laut Dokumentation so lange gelagerte Weine, also die sich irgendwie auch durch eine, ich finde es immer schwierig darüber zu urteilen, was, wie haben die damals eine lange Haltbarkeit und Komplexität definiert. Aber man sagt, dass die Oberschicht schon gehobenere Tropfen getrunken haben muss und das auch geschätzt hat.
Das heißt, man kann aber zusammenfassend sagen, dass die Römer in Sachen Weinbau dann doch sehr fortschrittlich waren.
Also unter römischer Herrschaft hat der Weinbau tatsächlich industrielle Ausmaße erreicht. Also unterstützt natürlich auch durch den Einsatz von Sklavenarbeit.
Klar.
Ja. Und die Ausbreitung des Weinbaus über das ganze Reich und auch die Einführung von Weinamphoren als Transportbehälter, sehr interessant im Übrigen. Also Weinamphoren, weißt du, wie die aussehen, die Dinge?
Ja, von den Bildern.
Ja, und bedingt durch den Transport von Wein in diesen Weinamphoren hat es halt eben Rom auch geschafft, Zentrum, ich sag jetzt mal, des internationalen Weinhandels zu werden. Und die Römer, ähnlich wie die Griechen, spielten auch eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Weinbaukenntnissen und insbesondere auch den Techniken, auch wichtig zu erwähnen, und legten damit halt in den ganzen eroberten Gebieten, die sie halt dann da alle da an sich gerissen haben, für einige der berühmtesten Weinregionen, so wie wir sie heute kennen.
Lass uns mal ins Mittelalter springen. Wie haben sich der Genuss, also Weingenuss und die Herstellung von Weinen überhaupt entwickelt?
Also im Mittelalter kann man sich ja eigentlich denken, spielten die Klöster einfach eine wesentliche Rolle bei der Verfeinerung der ja, Weinherstellungstechniken und auch der Erhalt des Weinwissens. Das ist ja auch ganz wichtig, das muss ja weitergetragen werden. Ne? Also man hat gelernt, dass das funktioniert und das funktioniert.
Und mit Federn und auf Pergament
richtig,
geschrieben.
Genau, und diese Erhaltung des Weinwissens, dafür wurde eigentlich auch so ein bisschen im Mittelalter gesorgt von den Klöstern, wie gesagt. Und Wein wurde natürlich auch da für den täglichen Konsum gebraucht, insbesondere halt eben auch wieder für religiöse Zwecke.
Es war einfach ein wichtiges Getränk, oder?
Es war das wichtigste Getränk, insbesondere im 17. Jahrhundert in Europa. Also das war auch einfach das sicherste Getränk. Das war bedingt durch den Alkohol, war es halt, das war sicherer als Wasser.
Und die Menschen haben im Dauerrausch gelebt.
Die haben im kompletten Dauerrausch eigentlich gelebt, muss man sich eigentlich vorstellen. Natürlich waren wahrscheinlich die Alkoholgehalte damals nicht so wie heute, aber man vermutet echt, dass die in so einem Dauerrausch gelebt haben, einfach weil das wichtigste und sicherste Getränk war, ja. Und die Entwicklung von Tee, Kaffee und so anderen destillierten Spirituosen, die kam ja erst später, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Also der Wein war ja zuerst da und dann kam erst Tee, Kaffee und hier Schnappes und hast du nicht gesehen. Und dann erstellten diese neuen Getränke eine ernstzunehmende Konkurrenz gegenüber Wein dar.
Mhm. Ne? Und dann gab es die Revolution. Weil die Flasche erfunden wurde.
Ja, es gab die Entdeckung der gläsernen Weinflasche und das revolutionierte natürlich die Lagerung und halt eben auch den Transport von Wein, was halt eben auch dazu beigetragen hat, dass man Wein eher dann in den Keller gepackt hat.
Und wann wurden dann, also ich sag jetzt mal, moderne Weine hergestellt, also so wie wir sie heute kennen?
Ja, da kam dann erstmal die Reblaus. Die hat dann im Prinzip nochmal alles kaputt,
zerstört.
Alles zerstört, genau. Also das erkläre ich
auch. Der Endgegner kam.
Also man hat sich quasi vorgearbeitet, ne, so von Georgien über Griechenland, über Rom, Mittelalter, die Klöster haben richtig Gas gegeben.
Und dann kam
die Reblaus und hat einfach mal gesagt, so Freunde der Sonne, jetzt ist hier mal Feierabend.
Wir fangen von null an.
Und was die Reblaus ist, das erkläre ich euch heute im Weinlexikon. Und ich hatte so viel Spaß, das Weinlexikon zu schreiben, dass wir wirklich überlegt haben, ob wir vielleicht nicht mal eine Folge dazu machen, weil es hochinteressant ist.
Über die Reblaus.
Mhm. Ja. Aber um deine Frage zu beantworten, wann denn der Weinmarkt so ein bisschen moderner geworden ist, das war eigentlich das 19. Jahrhundert, da begann einfach so eine Ära der Globalisierung. Man hat ja auch die Eisenbahnnetze gebaut.
Klar.
Man hatte eine Verbesserung der Seetransportwege.
Handel hat besser funktioniert. Ja.
Richtig, der Handel hat besser funktioniert. Lange Distanzen konnten einfach viel besser bewältigt werden. Und im Zuge dessen fand halt so eine kleine Ära der Globalisierung für den Weinmarkt statt. Und
das heißt,
das öffnete natürlich andere Märkte, also Amerika, Asien etc. pp.
Das heißt, die alte Welt ging in die neue Welt.
Ja, zum Trinken.
Ja. Export nennt man das.
Und gleichzeitig begannen aber auch Länder außerhalb Europas, also wie zum Beispiel Südafrika, Argentinien oder Australien, mit dem systematischen Anbau von Weinreben und der Produktion mal mehr, mal weniger von Wein. Ne? Also Australien hat zum Beispiel nicht direkt angefangen mit Wein, das kam erst viel später. Aber es ging dann halt eben los.
Aber wurde es irgendwann dann auch so wissenschaftlicher?
Ja, das 19. Jahrhundert war auch der Beginn einer wissenschaftlichen Herangehensweise an den Weinbau und halt eben insbesondere an die Weinherstellung. Und da begann dann immer mehr Forschung in den Bereichen Botanik, Chemie, einfach um ein besseres Verständnis zu bekommen für diesen ganzen Fermentationsprozess, der Krankheitsbekämpfung, wie sind die Böden beschaffen und. Also das ist dann alles so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ja, und das hat natürlich dann zur Professionalisierung des Weinbaus beigetragen und führte halt eben auch zu einer Steigerung der Qualität und Konsistenz von Wein. Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Konsistenz, weil vorher war das ja ein Löffel Honig rein. Ne? Also so.
Wir müssen uns jetzt mal historisch einordnen. Wo ungefähr auf dem Zeitschreibe befinden wir uns?
Ja, so industrielle Revolution, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ja.
Und mit dieser industriellen Revolution hat sich ja auch das Wachstum der städtischen Bevölkerung verändert. Und halt eben auch die Art und Weise, wie Wein konsumiert und insbesondere auch wahrgenommen wurde. Ja. Also Wein wurde zunehmend zu einem Symbol für sozialen Status. Also das muss man sich mal vorstellen. Im Mittelalter war das, was alle getrunken haben, weil es das sicherste Getränk war. Ja. Und auf einmal hat es halt so diesen feinen Status bekommen. Ja, ne? Ja. So für feine Lebensart. Ja. Also wurde richtig zu so einem Statussymbol, kann man schon fast sagen. Ja.
Geschichte mit Lou und Jonas, ne? Auch wenn es manchmal ein bisschen trocken ist, kommen wir, tun was dagegen.
Also mal ein Glas.
Aber mal zwischendurch, ne? Cheers. Yes. Lass mal zusammenfassen. Also die Ursprünge des Weins, habe ich aufgeschrieben, gehen auf den Kaukasus, also auf das heutige Georgien zurück. Datiert so
ungefähr 7000 vor Christus.
Griechenland und Rom sind nicht die Wiege des Weins. Darüber wird oft gestritten, also viele beanspruchen immer, wir sind die Erfinder des Weins. Haben aber, maßgeblich zur Entwicklung, auch zur Verfeinerung und auch vor allen Dingen zu der Verbreitung
von Wein beigetragen. Ja.
Richtig. Und Wein war zu diesem Zeitpunkt aus heutiger Sicht absolut ungenießbar, würde man heutzutage sagen. Ja. Und wurde aller Wahrscheinlichkeit nach mit Wasser verdünnt.
Mit Honig, Kräutern gepimpt.
Gesüßt, Kräuter und alles, was so gab und was man noch so reinmixen konnte. Genau, für so einen besseren Geschmack.
Ja.
Im Mittelalter galt Wein als das, du hast es oftmals gesagt, sicherste Getränk überhaupt. Und wir haben gerade darüber uns lustig gemacht. Man vermutet, dass da alle einen Dauerrausch gelebt haben. Ne?
Ja.
Die Klöster, die haben die Weinbereitung immer weiterentwickelt. Mhm. Und anscheinend auf einem guten Weg kam dann die Reblaus und hat alles zerstört.
Genau.
Zero, Reset.
Reset, ist echt wie so ein Reset-Button gedrückt.
Ab dem 19. Jahrhundert hat sich dann der Weinbau weltweit verbreitet, durch bessere Transportmöglichkeiten, Seewege, Eisenbahn etc. Und es gab auch bessere Materialien und es wurde auch immer geforscht.
Und weiterentwickelt.
Und weiterentwickelt.
Zu dem eigentlich Wein, wie wir ihn heute kennen.
Genau. Ja. Ist doch gut zusammengefasst. Jetzt kommen wir noch zu deinem ABC. Mhm. Zu dem Endgegner, Destroy Him, My Robots, R wie Reblaus.
Lou's Weinlexikon.
Also die späten 1860er Jahre markierten den Beginn einer der größten Krisen in der Geschichte des Weinbaus, nämlich den Ausbruch der Reblaus.
Das sagst du viel zu freundlich, immer so, der Ausbruch der Reblaus.
Das ist ein aus Nordamerika eingeschleppter Schädling, jetzt müssen wir ja alle aufpassen, der die Wurzeln von Weinreben befällt. So, und diese Epidemie breitete sich in komplett Europa aus und vernichtete fast 2/3 der kompletten Weinberge in ganz Europa.
Okay.
Also da war einmal der Reset-Button richtig gedrückt.
Das ist eine Ansage.
Und diese, kann ich schon sagen, Katastrophe führte einfach zu wirklich krassen Veränderungen im Weinbau, einschließlich der Einführung und schlussendlich auch der Lösung amerikanischer Unterlagsreben. Die waren nämlich resistent gegen die Reblaus und wurden auf unsere europäischen Edelrebsorten gefropft. Deswegen finden wir auch in Europa fast keine wurzelechten Reben mehr in den Weinbergen, sondern halt nur die gefropften.
Das heißt, und die haben einfach Socken drüber gezogen. So Schutzsocken.
Das finde ich schön. Ja, das ist für mich super schwierig zu erklären, wenn man das noch nie gesehen hat. Also wir hatten das ja bei uns in der Uni, also das Fach Ampelographie. Ja. Sehr spannend. Und da habe ich sogar mit 1-0 bestanden, weil du mich eben nach meinem Lieblingsfach gefragt hast. Das war dann aber später. Und das hat dann schlussendlich, also dieses Fropfen auf amerikanische Unterlagsreben hat Gott sei Dank dann dazu geführt, dass die komplette Weinindustrie sich von diesem Schock erholen konnte. Anders kann man es jetzt nicht beschreiben.
Es ist aber es ist ja gut beschrieben. Ja. Aber ich finde es spannend. Wir sollten zu Reblaus wirklich nochmal was machen.
Ich glaube, es ist auch interessant, so wenn man dann auf Edelreise eingeht, Unterlagsreben, wie sieht das aus? Muss ich es vorstellen? Das ist schon total spannend.
Naja, weil sie wahrscheinlich auch einfach Wein komplett verändert hat nochmal. Also ja. wenn irgendwie so ein gefräßiges Monster daherkommt und sagt so, hier, liebe Menschheit, eure Forschung und all das, was ihr über Jahrhunderte betrieben habt, jetzt drückt ihr mal wieder auf Reset und auf Null und dann fängt man wieder von vorne an.
Ja, und es war auch interessant, es gab Weinanbauregionen auch in Europa, die waren weniger stark betroffen, weil die Bodenzusammensetzung kein gutes Milieu für die Reblaus geboten hat. Mhm. Das heißt, da in den Teilen findest du zum Beispiel heute immer noch verstärkt wurzelechte Reben. Also das ist eigentlich ein super spannendes Thema.
Nehmen wir mit.
Ja, nehmen wir mit.
Die kleine Monster-Reblaus.
So,
cheers.
Und in Spanien, Fun Fact, wusstest du, dass es da das Phylloxera-Fest gibt?
Die feiern dann die
Reblaus? Das ist wie ein Karnevalsumzug. Und dann sind da so alle verkleidet als Phylloxera, als Reblaus und feiern das Ende halt.
Ende, ich dachte schon. Ja. Das ist keine Heroisierung.
Nein, das geht wirklich so. Dass man den Kampf gewonnen hat. Das wird jedes Jahr in Spanien gefeiert.
Ihr Lieben, wir freuen uns über 5 Sterne, logischerweise, und eine Weiterempfehlung von Cheers. Jeden Montag ist es soweit. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert einfach und klickt die Glocke an. Mhm. Oder? Und wenn jemand noch Fragen hat, Fragen.
Ich habe dir gerade noch ein Bild von dem Fest rausgesucht, wie geil ist. Das sind
voll die Zombie-Rebläuse.
Witzig, oder? Hör mal, schön war's mit euch. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder.
Genau, und Fragen werden beantwortet, entweder bei Insta, hier im Podcast, in die Kommis, oder ihr schreibt eine Mail an cheers@edeka.de.
Wunderbärchen, hör mal. Auf die Phylloxera.
Auf das Ende der Reblaus.
Auf das Ende der Reblaus.
Ein Glück.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Ich habe gehört, du bist Ernährungswissenschaftler.
Das ist richtig. Und stell dir mal vor, seit über 20 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Essen und Trinken und deren Auswirkungen, wie du siehst. Aber eigentlich bin ich mein eigenes Ernährungslabor. Ich habe quasi alle Foodtrends, Diäten, Ernährungsmethoden, sowie alles am eigenen Leib ausprobiert. Quasi alles außer Tiernahrung. Aber keine Sorge, bei mir ist alles leicht verdaulich.
Sehr gut. Was steht denn als erstes auf dem Speiseplan?
Moment, wer bist du eigentlich?
Achso, ich bin Julia und ich weiß ehrlich gesagt nur, dass wir uns jetzt einmal wöchentlich hier in unserem Stammtisch treffen und ein bisschen fachsimpeln werden.
Das ist quasi Salz in der Suppe oder Salzstreuer.
Ist so. Könnte man so sagen. Ab jetzt findet ihr jede Woche eine neue Folge von Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam, auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Schickt uns einfach eure Fragen an die isso@edeka.de oder an unsere Instagram- und Facebook-Pages. Wir freuen uns auf euch.